Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wir haben im Denknetz, in diesem linken Think Tank der Schweiz, eine Arbeitsgruppe jetzt gehabt für einige Monate, die sich mit dieser nächsten Krise beschäftigt. Diese Arbeitsgruppe geht wieder zurück in ihre Heimatgruppe, das ist die Fachgruppe Politische Ökonomie. Wir werden am Schluss dann aber sagen, dass es selbstverständlich mit dieser Arbeit weitergehen wird. Und wir haben uns Gedanken gemacht zur Analyse der Krise und wo wir heute stehen, wie es jetzt Joachim auch dargestellt hat. Und dann eben vor allem auch zur Frage, welche Herausforderungen kommen auf die Gesellschaften, aber insbesondere auch auf die Linke zu, im Hinblick auf eine nächste mögliche Krise. Damit das nicht geschieht, was du ja eigentlich schon formuliert hast, dass eben die Linke dann wieder eingebunden erscheint in das System, keine glaubwürdigen Vorschläge hat, wie Krisen Entwicklungen im Interesse der Bevölkerung und im Interesse einer nachhaltigen Welt bewältigt werden können und dann verschwindet und am Schluss Teil des Establishments wird in der Wahrnehmung der Leute. Also darum geht es jetzt. Ich möchte ja gleich noch einmal anknüpfen an eine Darstellung von Joachim und dann auf die Frage von Urs auch noch einmal eingehen. Urs hat ja gesagt, ja, es gibt doch beträchtliche Grunddynamik der heutigen Wirtschaften und des heutigen realen Kapitalismus. Und jetzt haben wir dieses Fieberdings da drüber der Finanzmärkte. Die Darstellung hier würde das eigentlich bestätigen. Wir haben ein kontinuierliches Wachstum mit kleinen Abweichungen, jetzt bezogen auf die USA, des Bruttoinlandproduktes, also dessen, was real an Wirtschaftsleistungen jedes Jahr gemacht wird, getan, erwirtschaftet wird, und oben drüber fiebert es ein bisschen. Und jetzt könnte man ja die These haben, das bricht jetzt halt wieder mal ein, oder dann brechen halt diese Aktienkurse ein und die Häuserpreise, wenn die alle parallel ein bisschen drunter gehen, ist das auch nicht so tragisch. Und da gibt es Berichtigungen, aber diese blaue Kurve bleibt im Wesentlichen davon nicht berührt, oder? Das wäre die These. Und da möchte ich schon noch zwei, drei Dinge dazu sagen. Weil hinter dieser blauen Kurve versteckt sich einiges, das so nicht zum Ausdruck kommt. Eine Sache ist schon benannt, das sind die Ungleichheiten in der Gesellschaft. Eine andere Sache ist aber auch, dass der Anteil des Blauen, das nicht mehr den Menschen dient, eben zunimmt. Ein kleines Beispiel, das war gestern im Tagesanzeiger, ich glaube es war gestern, ein Artikel über ein US-Pharmaunternehmen, das große, riesige Profite gemacht hat mit opiatbasierten Produkten, die zu einer enormen Sucht geführt haben, vor allem in den weißen Bevölkerungsschichten in den USA, mit ganz vielen verheerenden Folgen. Das habt ihr sicher auch schon irgendwie wahrgenommen, dass in den USA ein ganz spezifisches Drogenproblem existiert, das es nur in den USA gibt. Und das hat mit dieser Firma zu tun, die damit Riesenprofite gemacht hat. Und jetzt kommt diese Firma und hat sich auch noch das Patent gekrallt für eine Behandlung dieser Abhängigkeitskrankheiten, oder? Und ich meine, das bringt die Sache auf den Punkt. Es gibt ganz viele wirtschaftliche Aktivitäten, die zwar sehr schön in diese blaue Kurve eingehen, die aber schädlich sind und nicht mehr nützlich. Und das ist für die Leute natürlich, die sind davon betroffen. Das ist nicht irgendeine Geschichte fiebrig über der blauen Geschichte, sondern das ist die Krankheit der blauen Geschichte selbst. Und dazu kommen noch Verwerfungen auch in den internationalen Beziehungen und das fördert nun natürlich auch sehr stark diese USA first, Switzerland first oder was auch immer first. Also das sind alles Verwerfungen, die hier nicht zur Darstellung kommen. Und deshalb haben wir auch von unserer Gruppe her die Einschätzung, die nächste Krise legt wieder Verwerfungen bloß und verschärft diese. Die sind ganz real in den Gesellschaften und nicht nur in den Finanzmärkten. Und es ist wiederum sehr ungewiss, ob die Fieberigkeit der Finanzmärkte eben nicht zu einer unbewältigbaren Destabilisierung dann führt, dass das eben nicht mehr möglich sein wird, diese Destabilisierung aufzufangen, wie das 2008 gerade mal noch geklappt hat. Das Rennen ist einfach offen. Das heißt, unsere These ist, wir müssen uns auf eine Krise vorbereiten, die vielleicht ganz anders verläuft, aber genauso gravierend ist oder gravierender ist und in die möglicherweise, und das wäre dann das wirklich Bedrohliche, viel länger andauert. Weil wenn man etwas auch konstatieren kann, dann ist, dass die Krise 2008, 2013 eigentlich ausgebügelt war. relativ rasch, mindestens in den meisten Ländern, wenn nicht gerade Griechenland zum Maßstab genommen wird, war das so. Aber das ist fraglich, ob das noch einmal gelingt. Was ist jetzt die Herausforderung? Wenn ich mich erinnere an den Herbst 2008 und an das, was mit der Linken passiert ist, dann erinnere ich mich an sehr viel solches Gefühl, Grundgefühl. Wir hatten damals im Denknetz, kam diese Krise, Lehman Brothers hat das so verstärkt, dass niemand mehr hoffen konnte, das geht irgendwie vorbei, ohne größere Probleme. Und wir haben dann im November begonnen mit einer Veranstaltungsreihe. Wir haben drei Veranstaltungen gemacht. Und wir waren praktisch die Ersten. Wir haben damals recherchiert im Internet, was sagt die Linke jetzt zu all diesen Fragen. Da war ein großes Schweigen. Wir waren bei den Ersten, die überhaupt begonnen haben, einen linken Diskurs zu entwickeln. Das war aber ziemlich spät, weil die andere Seite hatte längst schon gehandelt. Da war längst schon sehr viel unterwegs, zu dem die Linke nicht wusste, wie sie sich verhalten sollte, zum Beispiel Verstaatlichung der UBS. Dann die ganze Boni-Geschichte, lässt man die einfach weiterlaufen oder muss man hier heftig intervenieren und so weiter. Die Linke war völlig überfordert und überrumpelt. Eine erste Sache, die wir damals festgestellt haben und die wir jetzt, wenn wir heute überlegen, was wir tun können, auch wieder eine wichtige Überlegung ist, wenn eine große Krise kommt, dann kann man nicht einfach die alten politischen Programme weiterlaufen lassen. Das wird nicht gehen. Krise ist Entgleisung. Und dann sind die Fahrpläne nicht mehr gültig. Eben, wir haben überlegt, was wären nun mögliche wichtige Bausteine einer linken Diskussion und Politik, die von den Leuten empfunden wird und wahrgenommen wird als, aha, die sind auf der Höhe der Zeit. Oder die haben jetzt Ideen, wie wir aus einer ganz kritischen Situation wieder herausfinden, ohne dass wir einfach wieder die Zeche bezahlen. Der grosse Teil der Bevölkerung. Und das ist natürlich nicht möglich. Wir können nicht jetzt definieren, ganz genau schon, das sind die fünf wichtigsten Forderungen und daran halten wir fest durch dick und dünn. Aber wir können mal mindestens die Diskussion führen, das könnten möglicherweise fünf, sechs wichtige Sachen sein und damit überhaupt das Denken darüber in Gang setzen. Was dann wirklich bedeutsam ist, das wird im Moment sich auch erweisen müssen, je nachdem, wo Krisen ausbrechen. Wenn die zum Beispiel stärker auf Währungsgeschichten dann losgehen, also Währungsspekulation, könnte das die Schweiz viel unmittelbarer treffen. Wenn die Schweiz dann sehr auch in Bedrängnis kommt, weil sie als sicherer Hafen genutzt wird und der Frankenkurs ihn durch alle Decken schießt, das könnte ein Problem sein, sehr unmittelbar für die Schweiz, dann ist die Dringlichkeit hier sehr hoch. Das wissen wir einfach nicht. Wenn der ganze Verlauf anders ist, dann ist halt eine andere Geschichte zunächst einmal dringlich. Aber trotzdem, nächste Folie, haben wir gesagt, wir wollen mal sechs Dinge benennen, die wir für sehr wichtig halten. Und das Erste ist, jede Krise, das ist nicht nur in einer Wirtschaftskrise so, sondern das gilt für jede Krise, in der Bearbeitung dieser Krise brauchen wir besondere Ressourcen. Die üblichen Ressourcen reichen nicht aus. Man muss jetzt, Dinge sind kaputt gegangen, sind in schlechter Dynamik, Gefahren lauern. Jetzt müssen wir Mittel haben, um zu intervenieren und zu korrigieren und neue, andere Dynamiken aufzusetzen. Also ist die Frage der Mittelbeschaffung sehr wichtig. Hier ist es ja so, das müssen wir wirklich allen in Erinnerung rufen. Die NZZ am Sonntag hat zu Beginn des Jahres 2009 mal zusammengerechnet, wie viele Mittel mobilisiert worden sind in der Krise 2007, 2008. Das waren weltweit 11.300 etwas Milliarden Dollar. Etwa 18% des Weltjahresproduktes. Eine unglaubliche Summe. Das ist historisch wohl einmalig, dass die Weltgesellschaft eine so hohe Summe ins Spiel gebracht hat, um eine Krise zu bewältigen. Auch wenn nicht alle dieser Gelder dann wirklich bezogen worden sind, die wurden teilweise einfach versprochen und mussten nicht verwendet werden, aber sie wurden dennoch ins Spiel gebracht. Und es macht deutlich, aha, wenn Gesellschaften wollen, können sie große Kräfte mobilisieren, um eben dann auf die Krise reagieren zu können. Wir schlagen nun vor, diese Mittel ganz spezifisch auch zu mobilisieren, nämlich im Sinne einer Rückverteilung. Rückverteilung, eben eines der Elemente zu korrigieren, das auch krisenfördernd ist, die Unverteilung in den Gesellschaften, die in den letzten 50 Jahren massiv zugenommen hat. Und im Sinne einer einmaligen Rückverteilung schlagen wir eine Vermögensabgabe vor, auf alle Vermögen über 1 Million Franken, außer eigenbewohnte Liegenschaften und die schönen Gemälde, die die Leute zu Hause haben, von 20%. Das ist viel, aber das ist auch dann, gibt auch wirklich zählbares Geld. Wir haben mal überschlagen, was das in der Schweiz dann erbringen würde. Lasst es die Details weg. Wir sind auf eine Zahl von 200 Milliarden gekommen, die eine solche Abgabe in der Schweiz mobilisieren würde. Nun muss man das geschickt machen. Man müsste sagen, diese Leute können diese Assets direkt dem Bund übertragen, also dass nicht das auf die Märkte geworfen werden muss, weil das sonst allenfalls die Märkte kaputt macht, so rasch so viel Geld. Aber das würden wir schaffen, die Details da zu regeln. Jedenfalls hätte der Bund 200 Milliarden Franken zusätzliche Werttitel und könnte damit nun auch massiv intervenieren. Unmittelbar wäre das vielleicht der Mechanismus, dass der Bund sich einfach getraut, Defizitausgaben zu tätigen. Aber wir möchten eben, dass sie gedeckt werden durch eine Rückverteilung. Das zweite wichtige Element, das erste war eben Mittelbeschaffung, das zweite ist Kontrolle. Wer kontrolliert nun die Prozesse, insbesondere auch diejenigen, die in den Geldflüssen geschehen, weil über Geld sehr viel gesteuert werden kann? Und hier sind wir mal von der Annahme ausgegangen, dass auch das nächste Mal Finanz- und Kreditinstitutionen in Bedrängnis kommen, dass die Geschichte mit dem Too Big to Fail, also dass man die nicht pleite gehen lassen kann, ohne dass die Wirtschaft dadurch in den Abgrund gezogen wird, dass das immer noch nicht bewältigt ist. Wenn das so ist, dann sagen wir, diese Finanzhäuser müssen verstaatlicht werden, aber unter demokratischer Kontrolle und mit dem Ziel, die ganze Sache zu transformieren, zu verändern, nämlich dass die grundlegenden Finanzdienste, die wir brauchen, die unerlässlich sind in einer Geldwirtschaft, wie das tägliche Transaktionsgeschehen oder Löhne werden ausbezahlt, ihr habt ein Privatkonto oder ein Postgeldkonto und dort werden Dinge geregelt, finanzieller Art. Wenn das blockiert ist, ist die ganze Wirtschaft wirklich von einem Tag auf den nächsten vollkommen blockiert. Das darf nicht den privaten, profitorientierten Banken überlassen werden, wenn sie gleichzeitig sehr hohe Risiken eingehen. Also das muss korrigiert werden, das muss in einen öffentlichen Dienst überführt werden, und zwar dauerhaft. Es geht noch ein Stück weiter, was wir vorschlagen, als das Trennbankensystem. Das geht auch schon mal in die Richtung, aber wir würden das konsolidieren. Das müssen nicht unbedingt nur staatliche Institutionen sein, die das machen dürfen, aber sie müssen klar und streng reguliert sein. Sie dürfen keine eigenen Risiken eingehen auf den Finanzmärkten, und ein paar andere Regeln wären auch nicht, wie zum Beispiel der höchste Lohn ist höchstens 6-mal so hoch wie der tiefste und solche Geschichten. Dann das Zweite bezüglich Kontrolle betrifft die Nationalbanken. Die Schweizer Nationalbank hat nur schon bezüglich des Führungspersonals ein riesiges Problem. Dieses Führungspersonal ist klar verknüpft mit einer auf die Interessen der Banken und der Reichen ausgerichteten Politik. Und dieser Führungskrew wird man zum Beispiel nie glauben, wenn sie wieder versuchen sollte, den Schweizer Franken einen Mindestkurs zu verschreiben. Das würden die Finanzmärkte nicht mehr glauben, weil das hat diese Führung schon einmal gemacht und dann hat sie es wieder abgebrochen. Und das ist nicht die einzige Frage, die natürlich bei Nationalbanken zentral ist, bezüglich der Frage, in welchen Interessen dient denn die Politik der Nationalbanken. Die Aussage, die wir machen, ist, wir brauchen eine neue Führung und man muss diese Führung verpflichten, dass sie eine Politik im Interesse der Leute macht. Könnte zum Beispiel sein, die Nationalbank hat 2008 der UBS massiv geholfen, im Notregime, dass sie nicht kaputt geht. Es könnte sein, dass wir von dieser Nationalbank eine Hilfe brauchen für die Arbeitslosenversicherung, in Form von, sagen wir mal, 5 Milliarden in 2 Jahren, je eine Tranche, damit die Arbeitslosenversicherung gut funktioniert. Notrecht, außerordentliche Situation. Wir brauchen eine Führung der Nationalbank, die solche Dinge auch dann durch umsetzt. Drittens, jetzt haben wir die Mittel und haben besseren Einfluss, bessere Kontrolle über die Steuerung, wie die Mittel verwendet werden. Das müssen wir gleich noch einmal steigern. Wir wollen ein Investitionsprogramm, aber nicht einfach in irgendein Investitionsprogramm, wie zum Beispiel Schrottprämien für Fahrzeuge. Das ist gerade das Schlimmste, was man machen kann. Sondern wir möchten ein Investitionsprogramm, das durch eine demokratisch legitimierte, sozial und ökologisch ausgerichtete Kontrolle durchgeht und von der aus gesteuert wird, zum Beispiel indem diese Gelder in einen Fonds gehen und dieser Fonds geleitet wird durch Gremien, die auch abgestützt sind in der Gesellschaft, in Gewerkschaften, in NGOs, in Umwelt-NGOs, Menschenrechtsorganisationen und so weiter, auch Politik, aber stark auch Zivilgesellschaft. Und aus diesen Fonds werden dann Projekte finanziert, die eine bestimmte Richtung haben, ökologisch, sozial, die ganzen öffentlichen Care-Dienste stärken, also beispielsweise Altersunterstützung im Alter, Pflege, Betreuung im Alter, Kindertagesstätten, kulturelle Entwicklungen stärken und so weiter. Ein ganz spezieller Punkt hier ist Demokratisierung, Internet. Die Schweiz könnte ohne Probleme mit einem Investitionsvolumen, sage ich mal, von 500 Millionen über 5 Jahre einen Prozess lancieren, dass man ein Internet schafft, über dem heutigen Internet, das nach klaren demokratischen Regeln funktioniert. Ohne Überwachung, ohne Kommerzialisierung, also ein neues Facebook, aber ein Facebook nicht fürs Kapital, sondern für die Leute und so weiter, noch einiges mehr. Das wäre ohne weiteres möglich, das zu machen. Und das Internet, die ganze elektronische Welt, die reagiert rasch auf Angebote. Ich bin überzeugt, dass ganz, ganz viele Leute Interesse hätten an einem solchen Angebot weltweit. Das wäre hätte eine riesige Erfolgsaussicht. Solche Dinge müssten wir auch hier mitnehmen. In diesem Prozess wollen wir alle dabei haben. Also eben nicht, dass wir wieder riskieren, dass ganz viele Leute von diesen Prozessen nicht profitieren und mit ihrer Wut alleine bleiben. Es müssen alle mitgenommen werden. Und der Kernsatz, der ist auch in den USA, wird das jetzt verstärkt so diskutiert: Jeder Mensch hat Recht auf eine Erwerbsarbeit. Die gute alte Vollbeschäftigung, nicht in der alten Version konservativ, sondern in einer neuen Version, ist dringend geboten. Weil wenn wir davon Abstand nehmen, dieser Idee, dann verwalten wir nachher nur Formen des Elends und des Nicht-Dabeiseins. Das Dabeisein-Können für alle ist zentral. Und natürlich soll dieses Investitionsprogramm entsprechend Stellen schaffen. Wir denken aber auch an Formen von Arbeitszeitverkürzungen. Ein Modell wurde in den 90er Jahren in Dänemark praktiziert, sehr, sehr interessant. Da konnte eine Person quasi freiwillig ein Jahr in die Arbeitslosigkeit gehen und hatte dann Jobgarantie. Und während dieses Jahres hat eine andere Person, die schon länger arbeitslos war, die Stelle übernehmen können. Das hat gut funktioniert. Funktioniert nicht überall, aber da, wo es funktioniert, war das sehr wertvoll, weil es dauerhafte Langzeitarbeitslosigkeit wirksam bekämpft. Und dann letztes noch die Idee, dass auch aus der Zivilgesellschaft eben Projekte entstehen können, die dann zur Erwerbsarbeit führen. Beispielsweise ein Quartier beschließt, wir bauen ein Integrationsprojekt auf für die Flüchtlinge, die geflüchteten Leute, die in unserem Quartier leben. Wir müssen hier einiges tun. Dann bekommen die 2 Stellen für 5 Jahre gesprochen. Oder eine andere Gruppe im Kulturbereich sagt, wir haben die Idee, Schweizer Film- und Videogeschichten müssen wir pushen, wollen wir pushen. Wir haben ein Projekt für 50 Millionen auf 5 Jahre. Und wenn die das einigermaßen gut präsentieren können, was glaubhaft ist, sollen die das auch machen können. Also die Macht, Erwerbsarbeit zu schaffen, soll nicht mehr nur einfach bei den privaten Unternehmen sein und beim Staat, sondern auch ein Stück weit in die Zivilgesellschaft Eingang finden. Dann das Fünfte, das ist auch ganz klar, man muss in einer Krise die Auffangnetze sicher machen. Die Auffangnetze, die sind ja gedacht, die sozialen Auffangnetze für normale Situationen, die bekommen in der Krise sofort, werden auch geschüttelt und man muss sie sofort krisenfest machen für die betroffenen Leute, aber auch um Krisendynamiken nicht noch zu verstärken, weil gute Auffangnetze, soziale, verhindern auch, dass die Kaufkraft noch einmal einbricht. Also sie halten die Kaufkraft der Menschen aufrecht und damit auch so elementare Geschichten, wie dass der Bäcker um die Ecke eben seine Brötchen noch verkaufen kann, weil die Leute die Brötchen sich noch leisten können. Das ist dahinter, steckt auch dahinter. Unbegrenzte Taggelder in der Arbeitslosenversicherung haben wir hier notiert. Dann die zweite Säule, das ist eine Schweizer Spezialität, sofortiger Systemwechsel, die muss losgelöst werden von der alleinigen Ausrichtung auf die Finanzmärkte, sonst wird das eine riesige Krise. Die mittleren Renten der zweiten Säule sind in den letzten 5 Jahren um 600 Franken pro Monat eingebrochen und niemand schaut hin. Das ist unglaublich, was im Moment da geschieht in der Schweiz. Aber die Leute spüren es und das ist auch so einer der Punkte, die Leute haben Wut, niemand kümmert sich darum. Das kann nicht sein. Letzter Punkt, es braucht eine wirksame Grundsicherung für alle. Die durchlöcherte Sozialhilfe muss dringend wieder aufgewertet werden. Nächster Punkt, und nicht zuletzt, weil er nicht der wichtigste wäre, sondern fast weil er der wichtigste ist und der umspannendste. Wir brauchen eine Linke, die wieder darum ringt, internationale Solidarität durch alles durch zu praktizieren und zum zum täglichen Morgengebet zu machen. Also wirklich, das muss, weil das ist so, die große Gefahr ist ja, dass auch Linke sich einlullen lassen und einziehen lassen in national-egoistische Krisenbekämpfungsideen. Swiss, es ist dann nicht mehr Swiss first, sondern es ist der Swiss Arbeiter first, oder? Der muss da geschützt werden gegen die bösen italienischen, französischen Arbeiter oder was auch immer. Das geht nicht. Das ist the road to perdition. Also wenn wir diesen Weg beschreiten und verstärken und dann von links auch noch legitimieren, dann geraten wir wirklich in ganz große Schwierigkeiten. Wir müssen genau das Gegenteil machen, einfordern bezüglich der Sachen wie Steuerdumpingpolitik oder klar auch einfordern bezüglich der Frage mit der Migrationspolitik, also Personenfreizügigkeit für alle. Auch Leute nicht aus den EU-Ländern, wer eine Stelle in der Schweiz hat, der soll hier die vollen Rechte haben. Sans-Papiers darf es nicht mehr geben. Streng regulierte Waffenexporte, mehr Verantwortung für die Konzerne bezüglich Menschenrechte sind ja auch schon Themen, die heute aktuell sind.
Die Idee war, hier anzuknüpfen an das, was jetzt da diskutiert wird. Oltener Komitee, das war die Führungsgruppe des Landesstreikes vor 100 Jahren. Das war auch ein Zusammenschluss von Gewerkschaften, SP, das waren damals die wichtigsten Gruppierungen in der Linken. Wir schlagen vor, dass wir diesen Prozess auch wieder aufnehmen und noch bevor jetzt die Krise irgendwie bereits Krise ist, einen Diskussionsprozess starten, einen Austausch beginnen zwischen Gewerkschaften, linken Organisationen, NGOs, ATTAC, Denknetz, wer auch immer, uns beginnen auszutauschen zu Fragen der Krisenproblematik. Und dann, wenn es dann wirklich auch drängend und dringend wird, dass der Boden bereitet ist, um sich zu verständigen, auf welchen Punkten möchte man gemeinsam mobilisieren, wo können wir Kraft entwickeln, dass wir nicht nur schöne Ideen haben, sondern auch als Bewegung wahrgenommen werden, die Antworten auch voranbringen kann.